Ehrlichkeit fördert enge menschliche Bindungen. Die Wahrheit zu sagen, zieht andere Menschen an, vor allem wenn wir bereit sind, unsere eigenen Schwächen zu offenbaren. Das scheint der Intuition zu widersprechen, weil wir davon ausgehen, dass wir Menschen vergraulen, wenn wir die weniger wünschenswerten Seiten von uns preisgeben. Wenn es nach der Logik ginge, würde es doch Sinn ergeben, dass sich Menschen von uns distanzieren, wenn sie von unseren charakterlichen Mängeln und unseren Sünden erfahren. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Andere Menschen kommen uns näher. Sie erkennen in unserer Unzulänglichkeit ihre eigene Verletzlichkeit und Menschlichkeit. Sie werden darin bestärkt, dass sie mit ihren Zweifeln, Ängsten und Schwächen nicht allein sind. Jacob und ich trafen uns im Laufe der Monate und Jahre, die auf seinen Rückfall in die zwanghafte Selbstbefriedigung folgten, immer wieder. Während dieser Zeit blieb er standhaft und erlitt keinen weiteren Rückfall in sein Suchtverhalten. Radikale Ehrlichkeit, vor allem gegenüber seiner Frau, war die Grundlage dafür, dass er seine Sucht dauerhaft überwand. Bei einem unserer Treffen erzählte er mir eine Geschichte, die sich kurz danach zutrug, als er und seine Frau wieder zusammengezogen waren. Als sie einen Tag nach ihrem Wiedereinzug in die gemeinsame Wohnung das Badezimmer aufräumte, fiel ihr auf, dass einer der Duschvorhangringe fehlte. Sie fragte Jacob, ob er wisse, was damit passiert sei. »Ich bin erstarrt«, sagte Jacob. »Ich wusste genau, was mit dem Duschvorhangring passiert war, aber ich wollte es ihr nicht sagen.« Dafür gab es viele gute Gründe. Es war lange her. Sie wird sich nur aufregen, wenn ich es ihr sage, dachte ich. Es ist jetzt so gut zwischen uns. Das wird alles kaputt machen. Doch dann erinnerte er sich daran, wie sehr sein Lügen und seine Heimlichtuerei ihre Beziehung belastet hatten. Bevor sie wieder eingezogen war, hatte er ihr versprochen, immer ehrlich zu ihr zu sein, egal um was es auch gehe. Also sagte ich, ich habe den Ring benutzt, um eine meiner Maschinen zu bauen. Das war vor fast einem Jahr, nachdem du ausgezogen bist. Da läuft nichts Neues. Aber weil ich dir versprochen habe, ehrlich zu sein, erzähle ich es dir. Wie hat sie reagiert? Fragte ich. Ich habe gedacht, sie würde mir sagen, dass es vorbei ist und sie wieder geht. Aber sie hat mich nicht angeschrien und sie hat mich auch nicht verlassen. Sie hat mir ihre Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Und dann hat sie mich umarmt. Intimität ist eine eigene Quelle für Dopamin. Oxytocin, ein Hormon, das eine große Rolle beim Verlieben, für die Mutter-Kind-Bindung und für das Entstehen einer lebenslangen Bindung zwischen Sexualpartnern spielt, bindet sich in den Belohnungspfaden des Gehirns an die Rezeptoren der dopaminausschüttenden Neuronen und verstärkt das Feuern des Belohnungskreislaufs. Mit anderen Worten, Oxytocin führt zu einer erhöhten Dopaminausschüttung im Gehirn, wie die an der Stanford University forschende Neurowissenschaftler Lin Hung, Rob Malenka und ihre Kollegen kürzlich herausfanden. Nachdem Jacob seiner Frau gegenüber ehrlich gewesen war und sie ihm daraufhin mit Wärme und Einfühlungsvermögen begegnet war, löste dies in seinem Belohnungssystem wahrscheinlich eine Oxytocin- und eine Dopaminspitze aus, was ihn ermunterte, erneut ehrlich zu sein. Während Ehrlichkeit menschliche Bindung fördert, bewirkt der zwanghafte Überkonsum von Dingen, die für eine hohe Dopaminausschüttung sorgen, das Gegenteil von menschlicher Bindung. Der Konsum führt zu Isolation und Gleichgültigkeit, da die Droge die Belohnung ersetzt, die man dadurch erhält, dass man mit anderen Menschen in Beziehungen ist. Experimente haben gezeigt, dass eine freie Ratte instinktiv versucht, eine andere Ratte zu befreien, die in einer Plastikflasche gefangen ist. Sobald die freie Ratte jedoch Zugang zu Heroin hatte, das sie sich selbst verabreichen konnte, war sie nicht mehr daran interessiert, der eingesperrten Ratte zu helfen, da sie vermutlich zu sehr in ihrem Opioidrausch gefangen war, um sich um ihren Artgenossen zu kümmern. Jedes Verhalten, das zu einem Anstieg des Dopaminspiegels führt, hat das Potenzial, ausgenutzt zu werden. Was ich damit meine, ist eine Art Enthüllungspornografie, die in unserer modernen Kultur weit verbreitet ist, bei dem das Preisgeben intimer Aspekte unseres Lebens zu einem Mittel wird, andere zu manipulieren. Um eine bestimmte Art von egoistischer Befriedigung zu erhalten, verzichtet man auf einen Moment gemeinsamer Verbundenheit und Intimität. Auf einer medizinischen Konferenz zum Thema Sucht im Jahr 2018 saß ich neben einem Mann, der mir erzählte, eine Suchterkrankung langfristig überwunden zu haben. Er war dort, um den Zuhörern davon zu berichten, wie ihm dies gelungen war. Kurz bevor er auf die Bühne ging, wandte er sich zu mir und sagte: "Bereiten Sie sich darauf vor, gleich zu weinen." Diese Äußerung stieß mir sauer auf. Es ärgerte mich, dass er vorherzusehen glaubte, wie ich auf seine Geschichte reagieren würde. Das, was er über seine Sucht erzählte und darüber, wie er sie überwunden hatte, war in der Tat erschütternd, aber ich war nicht zu Tränen gerührt. Das überraschte mich, weil mir Geschichten über Leid und Erlösung normalerweise sehr nahe gehen. Seine Geschichte wirkte auf mich irgendwie unglaubwürdig, auch wenn die Fakten alle korrekt gewesen sein mögen. Seine Worte passten nicht zu den Emotionen, die sich hinter diesen Worten verbargen. Anstatt das Gefühl zu haben, dass er uns einen vertraulichen Einblick in eine schmerzhafte Zeit seines Lebens gewährte, hatte ich das Gefühl, dass er sich aufspielte und uns manipulierte. Vielleicht lag es einfach daran, dass er die Geschichte schon so oft erzählt hatte. Durch das wiederholte Erzählen seiner Geschichte mochte sie vielleicht etwas schal geworden sein. Aus irgendeinem Grund hat sie mich nicht berührt. Bei den anonymen Alkoholikern kennt man das Phänomen der sogenannten Trunkenheitsgeschichten, womit Geschichten über besondere Rauscherlebnisse gemeint sind, die erzählt werden, um andere zu unterhalten und mit ihnen anzugeben und nicht, damit Betroffene aufgeklärt werden und etwas lernen. Trunkenheitsgeschichten sind eher dazu angetan, ein Verlangen auszulösen, als die Überwindung der Sucht zu fördern. Die Grenze zwischen einer ehrlichen Selbstoffenbarung und einem manipulativen Trunkenheitsbericht ist ein schmaler Grat. Dabei kommt es unter anderem auf feine Unterschiede im Hinblick auf das Thema, den Tonfall, die Sprachmelodie und die Ausstrahlung an. Man erkennt so etwas, wenn man es erlebt. Ich hoffe, dass ich meine Offenbarungen in diesem Hörbuch, und zwar sowohl diejenigen, die mich selbst betreffen, als auch die meiner Patienten, die mir die Erlaubnis gegeben haben, ihre Geschichten zu veröffentlichen, an keiner Stelle auf die falsche Seite dieser Grenze verirrt haben. Wahrheitsgetreue Autobiografien sorgen für Verantwortungsbewusstsein. Einzelne, einfache Wahrheiten über unser tägliches Leben sind wie Glieder einer Kette, die zusammen eine wahrheitsgemäße autobiografische Erzählung ergeben. Autobiografische Erzählungen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Lebensgeschichte. Die Geschichten, die wir über unser Leben erzählen, dienen nicht nur als Maß für unsere Vergangenheit, sondern können auch unser zukünftiges Verhalten prägen. Nachdem ich während meiner mehr als 20-jährigen Tätigkeit als Psychiaterin Zehntausende von Patientengeschichten gehört habe, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass die Art und Weise, wie wir unsere persönlichen Geschichten erzählen, ein Indikator und ein Prädiktor für unsere seelische Gesundheit ist. Patienten, die Geschichten erzählen, in denen sie häufig das Opfer sind und selten die Verantwortung für schlimme Folgen ihres Handelns tragen, fühlen sich oft nicht gut und das bleibt auch so. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, anderen die Schuld für alles Mögliche zu geben, als dass sie sich damit befassen könnten, ihre Sucht zu überwinden. Wenn meine Patienten hingegen anfangen, Geschichten zu erzählen, in denen sie die Verantwortung, die sie haben, korrekt darstellen und benennen, weiß ich, dass sie auf dem Weg der Besserung sind. Die Opfererzählung spiegelt einen allgemeineren gesellschaftlichen Trend wider, der dadurch gekennzeichnet ist, dass wir alle dazu neigen, uns als Opfer der Umstände zu sehen und erwarten, für unser Leiden eine Entschädigung oder eine Belohnung zu verdienen. Selbst wenn Menschen zu Opfern gemacht wurden, ist es schwierig, eine Genesung herbeizuführen, wenn die eigene Wahrnehmung nie über die Opferrolle hinausgeht. Eine der Aufgaben einer guten Psychotherapie ist es, Menschen dabei zu helfen, Geschichten über ihre Genesung zu erzählen. Wenn man autobiografisches Erzählen als einen Fluss betrachtet, ist die Psychotherapie das Medium, mit dem dieser Fluss kartografiert und in einigen Fällen umgeleitet wird. Geschichten über Genesungserfolge orientieren sich eng an den Ereignissen des realen Lebens. Nach der Wahrheit oder anhand der uns zur Verfügung stehenden Daten nach der bestmöglichen Annäherung an die Wahrheit zu suchen und sie zu finden, verschafft uns die Möglichkeit, echte Einblicke zu gewinnen. Wir erlangen Verständnis, was uns wiederum ermöglicht, auf Informationen basierende, angemessene Entscheidungen zu treffen. Wie ich bereits angedeutet habe, scheitert die moderne Psychotherapie in der Praxis manchmal an diesem hochgesteckten Ziel. Als Psychotherapeuten haben wir uns so stark dem Konzept verschrieben, Empathie zu zeigen, dass wir die Tatsache aus den Augen verloren haben, dass Empathie ohne die Benennung von Verantwortlichkeit ein kurzsichtiger Versuch ist, Leiden zu lindern. Wenn der Therapeut und der Patient eine Geschichte rekonstruieren, in der der Patient immer wieder Opfer von Kräften ist, die sich seiner Kontrolle entziehen, stehen die Chancen gut, dass der Patient weiterhin ein Opfer bleiben wird. Aber wenn der Therapeut seinen Patienten dabei unterstützt, Verantwortung zu übernehmen, und wenn schon nicht für ein bestimmtes Ereignis selbst, dann aber zumindest für die Art und Weise, in der er im Hier und Jetzt darauf reagiert, wird der Patient in die Lage versetzt, mit seinem Leben voranzukommen. Ich bin in dieser Hinsicht tief beeindruckt von der Philosophie und den Lehren der anonymen Alkoholiker. Eines der wichtigsten Mottos der anonymen Alkoholiker, das in den Broschüren der Organisation oft fett gedruckt ist, lautet: Ich bin verantwortlich. Neben der Verantwortung ist bei den anonymen Alkoholikern auch absolute Ehrlichkeit ein zentrales Gebot ihrer Philosophie. Die beiden Konzepte gehören eng zusammen. Der vierte der 12 Schritte der anonymen Alkoholiker fordert die Mitglieder auf, eine gründliche und furchtlose Inventur in ihrem Inneren vorzunehmen. Hierbei denkt ein Betroffener über seine charakterlichen Mängel nach, legt diese bloß und findet heraus, wie sie zu dem Problem der Alkoholsucht beigetragen haben. Der fünfte Schritt ist der Bekenntnisschritt. Hier gestehen die AA-Mitglieder: Wir geben Gott, uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber unverhüllt unsere Fehler zu. Diese direkte, pragmatische und systematische Herangehensweise kann eine starke und transformative Wirkung haben. Ich habe diese Erfahrung selbst gemacht, als ich zwischen 30 und 40 war und in Stanford meine Facharztausbildung in der Psychiatrie absolvierte. Mein Betreuer und Mentor in der Psychotherapie, der Mann mit dem Filzhut, den ich ganz am Anfang dieses Hörbuches schon einmal erwähnt habe, schlug mir vor, die 12 Schritte auszuprobieren, um meinen Groll gegenüber meiner Mutter zu verarbeiten. Er erkannte, lange bevor es mir selbst bewusst wurde, dass ich ständig über meine Wut grübelte und mich daran klammerte wie eine Süchtige. Ich hatte zuvor jahrelang im Rahmen einer Psychotherapie versucht, meine Beziehung zu ihr aufzuarbeiten, was jedoch offenbar nur dazu geführt hatte, meine Wut auf sie noch zu verstärken. Die Wut darauf, dass sie nicht die Mutter für mich gewesen war, die ich mir gewünscht hatte und die ich zu brauchen glaubte. In einem Akt wohlmeinender Selbstoffenbarung vertraute mein Mentor mir an, dass er vor Jahrzehnten seine Alkoholsucht überwunden habe und die anonymen Alkoholiker und die 12 Schritte ihm dabei geholfen hätten, dies zu erreichen. Obwohl es sich bei meinem Problem nicht um eine Sucht an sich handelte, spürte er instinktiv, dass mir die 12 Schritte helfen würden, und er erklärte sich bereit, mich dabei zu begleiten. Ich arbeitete die Schritte mit ihm durch, und diese Erfahrung war tatsächlich transformativ und hat mich weitergebracht, insbesondere die Schritte 4 und 5. Zum ersten Mal in meinem Leben konzentrierte ich mich nicht mehr auf die Art und Weise, in der mich meine Mutter meiner Meinung nach im Stich gelassen hatte, sondern dachte darüber nach, wie ich zu unserer angespannten Beziehung beigetragen hatte. Dabei konzentrierte ich mich eher auf Interaktionen aus jüngerer Zeit als aus meiner Kindheit, da ich als Kind weniger verantwortlich gewesen war. Zunächst fiel es mir schwer zu erkennen, in welcher Weise ich zu dem Problem beigetragen hatte. Ich sah mich wirklich in jeder Hinsicht als das hilflose Opfer. Ich war auf die Tatsache fixiert, dass es ihr widerstrebte, mich in meinem Zuhause zu besuchen oder eine Beziehung zu meinem Mann und meinen Kindern zu pflegen, während sie zu meinen Geschwistern und deren Kindern eine engere Beziehung hatte. Ich verübelte ihr, dass sie meiner Meinung nach nicht in der Lage war, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich wünschte, dass ich anders wäre. Wärmer, nachgiebiger, zurückhaltender, weniger selbstsicher und lustiger. Aber dann begann ich, meine charakterlichen Mängel und die Art und Weise, wie sie zu unserer angespannten Beziehung beigetragen hatten, in einem schmerzhaften Prozess des Niederschreibens zu Papier zu bringen und führte sie mir dadurch sehr real vor Augen. Wie Aischylos sagte, Weisheit entsteht durch Leiden. Die Wahrheit lautet, ich bin sorgenvoll und ängstlich, obwohl das nur wenige von mir vermuten würden. Ich befolge einen strikten Zeitplan, halte mich an einen vorhersehbaren Tagesablauf und arbeite sklavisch meine To-Do-Liste ab, was eine Methode darstellt, meine Ängstlichkeit in den Griff zu bekommen. Das führt dazu, dass andere oft gezwungen sind, sich meinem Willen zu beugen und sich nach den Erfordernissen dessen zu richten, was ich erreichen will. Mutter zu werden war zwar das schönste Erlebnis meines Lebens, aber auch das, das am meisten Ängste in mir ausgelöst hat. Infolgedessen waren meine Abwehrmechanismen und Bewältigungsstrategien besonders ausgeprägt, als meine Kinder noch klein waren. Wenn ich zurückblicke, wird mir klar, dass es während dieser Zeit für niemanden angenehm gewesen sein kann, uns zu besuchen, auch nicht für meine Mutter. Ich hatte unseren Haushalt fest im Griff und wurde sehr nervös, wenn ich den Eindruck hatte, dass etwas nicht so war, wie es sein sollte. Ich arbeitete unermüdlich und nahm mir wenig oder gar keine Zeit für mich selbst, meine Freunde, meine Familie oder um mich zu entspannen. Es machte damals wirklich keinen Spaß, mit mir zusammen zu sein, außer, das hoffe ich zumindest, für meine Kinder. Was meinen Groll gegenüber meiner Mutter im Hinblick darauf anbelangt, mich anders haben zu wollen, als ich war, wurde mir mit plötzlicher und schockierender Klarheit bewusst, dass ich mich ihr gegenüber genauso verhielt. Ich weigerte mich, sie so zu akzeptieren, wie sie war, und wünschte mir stattdessen, sie wäre eine Art Mutter Teresa, die in unser Haus kam und sich um uns alle kümmerte, auch um meinen Mann und meine Kinder, und zwar genau so, wie wir es für nötig erachteten. Indem ich von ihr verlangte, einer idealisierten Vorstellung davon zu entsprechen, wie ich mir eine Mutter und Großmutter vorstellte, konnte ich nur ihre Makel sehen und keine ihrer guten Eigenschaften, von denen sie viele besitzt. Sie ist eine begabte Künstlerin, sie ist charmant, sie kann witzig und komisch sein. Sie hat ein gutes Herz und ist sehr großzügig, solange sie sich nicht abschätzig beurteilt oder nachlässig behandelt fühlt. Nachdem ich alle Schritte durchgearbeitet hatte, war ich in der Lage, all diese Dinge klarer zu sehen, und damit verflüchtigte sich auch mein Groll. Ich war von der schweren Last meiner Wut auf meine Mutter befreit. Was für eine Erleichterung! Indem ich meinen Groll überwunden hatte, verbesserte sich auch meine Beziehung zu meiner Mutter. Ich verlangte weniger von ihr, war nachsichtiger und ihr gegenüber weniger voreingenommen. Außerdem wurde ich mir der vielen positiven Dinge bewusst, die sich aus unseren Reibereien ergaben. Unter anderem der Tatsache, dass ich in einer Weise belastbar und selbstsicher bin, wie ich es vielleicht nicht wäre, wenn sie und ich besser miteinander klargekommen wären. Ich versuche weiterhin, in all meinen Beziehungen diese Art von Ehrlichkeit zu praktizieren. Das gelingt mir nicht immer, und dann möchte ich die Schuld für etwas instinktiv gerne anderen zuschieben. Aber wenn ich konsequent und gewissenhaft bin, erkenne ich, dass ich auch selbst verantwortlich bin. Wenn ich in der Lage bin, an diesem Punkt zu gelangen und mir selbst und anderen die wahre Version zu erzählen, erlebe ich ein Gefühl von Rechtschaffenheit und Fairness, dass die Welt in die Ordnung rückt, nach der ich mich sehne. Eine ehrliche, autobiografische Erzählung ermöglicht es uns auch, im gegenwärtigen Moment authentischer, spontaner und freier zu sein. Der Psychoanalytiker Donald Winnicott führte in den 1960er Jahren den Begriff des falschen Selbst ein. Laut Winnicott ist das falsche Selbst eine selbstkonstruierte Persönlichkeit, die sich gegen unerträgliche äußere Anforderungen und Stressfaktoren wehrt. Winnicott stellte die These auf, dass die Erschaffung des falschen Selbst zu Gefühlen tiefer Leere führen kann. Da ist dann nichts. Die sozialen Medien haben dazu beigetragen, das Problem mit dem Falschen selbst zu verschärfen, indem sie es uns sehr viel leichter machen und uns sogar dazu ermutigen, Erzählungen von unserem Leben zu entwerfen, die weit von der Realität entfernt sind. In seiner Online-Version von sich joggte mein Patient Tony, ein junger Mann von Mitte 20, jeden Morgen, um den Sonnenaufgang zu erleben. Er beschäftigte sich den ganzen Tag mit konstruktiven und ehrgeizigen künstlerischen Projekten und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. In seinem wirklichen Leben schaffte er es kaum, aus dem Bett zu kommen, sah sich im Internet zwanghaft Pornografie an, hatte Schwierigkeiten, eine Anstellung zu finden und war isoliert, depressiv und selbstmordgefährdet. Auf seiner Facebook-Seite war nur wenig von seinem wahren Leben zu sehen. Wenn unsere erlebte Welt von unserem projizierten Bild abweicht, neigen wir dazu, uns losgelöst und unwirklich zu fühlen. So unecht wie die falschen Bilder, die wir kreiert haben. Psychiater bezeichnen dieses Gefühl als Derealisationserleben und Depersonalisierung. Es ist ein beängstigendes Gefühl, das häufig zu Selbstmordgedanken beiträgt. Denn wenn wir uns nicht real fühlen, erscheint es uns als etwas Unbedeutendes, unser Leben zu beenden. Das Gegenmittel zum falschen Selbst ist das authentische Selbst. Radikale Ehrlichkeit ist eine Möglichkeit, dorthin zu gelangen. Sie bindet uns an unsere Existenz und gibt uns das Gefühl, in dieser Welt real zu sein. Sie verringert auch die kognitive Belastung, die erforderlich ist, um all die Lügen aufrechtzuerhalten. Sie setzt mentale Energie frei, um spontaner im Hier und Jetzt leben zu können. Wenn wir nicht mehr versuchen, ein falsches Selbst zu inszenieren, sind wir offener gegenüber uns selbst und gegenüber anderen. Der Psychiater Mark Epstein schrieb in seinem Buch Going on Being über seine eigene Reise zur Authentizität. Nachdem ich mich nicht mehr bemühte, mich auf das Zurechtkommen in meiner Umwelt und in meinem Umfeld zu konzentrieren, fühlte ich mich angeregt, ein Gleichgewicht zu finden, das mir ein Gefühl der Verbundenheit mit der Spontanität der natürlichen Welt und mit meiner eigenen inneren Natur ermöglichte.